20-jährige Sommercamp in Dole, Südfrankreich, benutzt hatten. Wir hatten ein sehr, sehr schönes und gut besuchtes Sommercamp und gleich am Anfang das Thema bekannt gegeben: Transformation des Herzens. Die Devotees hatten, um das Thema zu illustrieren, dass eine Performance hergestellt. Es wurde eine Raupe gezeigt, die sich jeden Tag ein bisschen veränderte. Erstmal war sie in so einem Laub drin, dann ging sie mit dem Vorderteil auf einen Blumengarten. Am dritten Tag war sie mitten im Blumentag und am vierten Tag war sie nicht mehr zu sehen. Am fünften Tag auch nicht mehr und am sechsten Tag geschah ein Wunder. Ich möchte euch das sinnbildlich gerne erstellen. Am ersten Tag sollte so die bedingte Seele gezeigt werden, die sich mit dem trockenen Laub des materiellen Lebens begnügt, mit den einzelnen Artikeln der Sinnenbefriedigung. Ein Sahneeis, eine gute Ausbildung, erfüllende Partnerschaften und so weiter sind aus dem spirituellen Blickpunkt her betrachtet wie trockenes Laub. Hat nicht Saft, nicht Amrita, nicht wirklich Nektar. So, dann wurde gezeigt, wie die Raupe, wie die bedingte Seele ein bisschen Schraddha, Vertrauen in Krishna-Bewusstsein entwickelte, und das wurde mit der Darstellung dargestellt. Die Raupe ist im Blumenfeld jetzt, sie ist nicht mehr im trockenen Laub. Ich glaube, vielen von uns geht es so. Wir haben das materielle Leben ziemlich eingeschränkt und viele von uns haben es schon fast aufgegeben. Wir sind im Vorgang des Krishna-Bewusstseins, aber wir kosten noch nicht den wirklichen Amrita, den wirklichen Nektar des Krishna-Bewusstseins. Und uns wird uns irgendwann einmal klar, ich muss mich ganz tief im Inneren einer grundlegenden Umwandlung, einer Verwandlung unterziehen. Das wurde dann so dargestellt, dass die Raupe sich in einen Kokon einhüllte, sie verschwand. So kann es sein, dass ein geweihter Krishnas oder ein Freund Krishnas, der einige Zeit sich mit dem spirituellen Leben befasst, plötzlich merkt, ich muss mich verwandeln. Ich muss mich sogar aus dem äußeren Leben, dem äußeren Leben eines Devotees, ein bisschen zurückziehen und jetzt das innere Leben eines Devotees anfangen. Am letzten Tag dann war die Wandlung vollzogen. Ich kann mich noch erinnern, wir hatten also all die vielen Leute, die da gekommen waren, da. Wir hatten ein Yagya zu Balaram gemacht, wo Balaram wirklich erschienen ist in den Feuern, Flammen und unsere Gebete angenommen hat. Das ist eine ganz andere Geschichte. Also sehr dramatisch wurde es. Und dann zum Schluss gingen zwei Devotees zu so einer Darstellung da. Also es war hing so ein Papierkreuz über den Raum, rissen das Riesenpapier runter und man sah einen riesigen Schmetterling mit einer Flügelspannweite von mehreren Metern, der mitten in seinem Herzen Radha und Govinda, wunderschön erleuchtete Deities, trug. Und die Gäste haben geschrien, nein, so was Schönes haben wir noch nicht gesehen. Und ihnen ist klar geworden, dass um wirklich Krishna bewusst zu werden, eine Transformation nötig ist, wie die von der Raupe zum Schmetterling. Eine grundlegende Umwandlung im Herzen. Im Herzen der bedingten Seele besteht ein Loch. Dieses Loch kann nur gedeckt werden, indem eine Person dort erscheint im Herzen. Das ist Krishna. Ohne dass Krishna in unserem Herzen erscheint, bleibt unser Herz oder bleibt da ein Loch. Ein schwarzes Loch, was immer wieder Dinge auf sich nimmt. Viele Leute, die zum Krishna-Bewusstsein kommen, wissen das von früher, wie sie alles versucht hatten, dieses Loch zu stopfen. Autos, Partnerschaften, Universitätsexamensabschluss, Geld und so weiter und so fort. Dieses Loch besteht, mit so einem Loch kommen sie dann zum Krishna-Bewusstsein und verstehen irgendwann mal theoretisch, eigentlich müsste ich Krishna ins Herz bringen. Aber es ist so schwer, wenn das Herz nicht verwandelt ist. Dann versuchen sie wieder eine Position vielleicht im Krishna-Bewusstsein. Sie wechseln Gurus im Krishna-Bewusstsein, Vorgänge im Krishna-Bewusstsein. Einfach nur, um dieses Loch, diese Leere innerlich zu füllen. Aber das Loch verschluckt mehr und mehr und mehr, bis der Devotee dann irgendwann zu der Erkenntnis kommt, Krishna muss ins Herz. Krishna, ich muss tief im Herzen Krishna bewusst werden und ihn auf den Thron installieren. Und über diese Transformation möchte ich heute sehr gerne mit euch sprechen, und dann habe ich eine sehr schöne Ansage zu machen, die, glaube ich, wichtig ist. Im Indischen heißt es, einen Charakter zu verändern ist schwieriger als die Himalaya-Berge zu bewegen. Habt ihr das vielleicht bei euch auch schon gesehen? Man kann viel versuchen, aber es ist nicht so einfach. Man muss zum Himalaya-Berg und sagen wir mal dem Shiva-Link hinstellen und versuchen es zu bewegen, ist sehr schwierig. Ja. Ich glaube, selbst Bhima hätte seine Schwierigkeiten damit, die Himalaya-Berge zu bewegen, obwohl er hat eine ganze Bergspitze einmal abgebrochen und es als Bhima-Pool, als Bhima-Brücke benutzt. Die Transformation des Charakters ist etwas, was sehr wichtig ist im spirituellen Leben. Im Mittelalter gab es hier im deutschsprachigen Raum die sogenannten Alchemisten, die sich sehr mit der Umwandlung des Menschen oder des Herzens befassten. Die Alchemisten versuchten das Prinzip zu entdecken, was zur Umwandlung des Herzens nötig war. Und sie taten dies zunächst einmal, indem sie der Formel auf die Spur kommen wollten, die gewöhnliches Kupfer in Gold umwandelte. Sie dachten nämlich, diese Formel, die hilft, gewöhnliches Kupfer in Gold umzuwandeln, werden wir auch irgendwie auf die menschliche oder sagen wir mal die Charakterumwandlung anwenden können. Dieses Prinzip, dem wollen wir auf die Spur kommen, indem wir zunächst einmal auf naturwissenschaftliche Art und Weise das tun. Was wäre nötig, um Kupfer in Gold umzuwandeln? Man müsste ganz tief in der atomaren Struktur dieses Stoffes eine Umstrukturierung vornehmen. Dazu würden unglaubliche Kräfte freigesetzt werden müssen, so stark wie sie bei der nuklearen Kernspaltung nötig sind. Es ist möglich, das zu tun, so sagt uns die Wissenschaft, aber es ist ein unglaublich kraftaufwendiger Prozess, der dort vonnöten ist. Sanatan Goswami erklärt, dass durch eine echte spirituelle Einweihung, wo sowohl der Schüler als auch der spirituelle Meister angeschlossen sind an eine Parampara, dass eine Schülernachfolge oder Traditionsfolge, eine solche Umwandlung möglich ist. Und Sanatan Goswami gebraucht ein Beispiel. Er sagt, genauso wie Eisen in Gold umgewandelt werden kann durch einen bestimmten alchemistischen Vorgang, er kannte anscheinend diesen Vorgang, so kann auch durch das Prinzip der Diksha, der Einweihung, ein echter Schüler von einem echten spirituellen Meister kann ein Sutra mit ganz geringen Charaktereigenschaften zu einem Brahmana werden. Es ist möglich, eine solche Charakterumwandlung zu machen. Viele Menschen, die sich einem spirituellen Leben Vorgang zuwenden, haben sich sehr viele Gedanken gemacht über den Begriff Liebe. Also sie wissen, dass Liebe diese Umwandlung im Herzen ermöglichen kann. Aber wenige sind bereit, sich wirklich auf diesen Umwandlungsprozess einzulassen. Was man sehr oft findet in spirituellen Bewegungen, auch in der Hare Krishna Bewegung, sind Menschen, die eine äußerliche Umwandlung vornehmen. Sie kleiden sich anders und sie begrüßen sich mit einer anderen Sprache. Statt Hallo sagen sie Haribol und tun sich sogar Tilak auf den Stern tun und so weiter und so fort. Aber sie haben, sagen wir mal, ihre Ressentiments, Rückhalt, ihren Rückhalt oder Vorbehalte, sagt man, sich einzulassen auf diese wirkliche Transformierung des Herzens. Das ist ihnen zu anspruchsvoll. Doch ohne diese Transformierung des Herzens, und ich möchte gleich sagen, was das bedeutet, ist es nicht möglich, wirklich spirituelles Leben zu kosten. Und das Herz bleibt ein Loch, durch das wir hoffnungslos und schließlich verzweifelt immer wieder verschiedene Dinge sehen, ohne wirklich zufriedengestellt zu werden. Die äußere Verwandlung nützt nicht viel. Seht mal, ich könnte theoretisch eine Kupferplatte golden anmalen. Und vielleicht würden einige mir glauben, du hast pures Gold. Aber das Wetter glaubt es nicht. Dann wird diese angemalte, golden angemalte Kupferplatte in den Regen oder einen Winter von Heidelberg stellen. Würde die Kälte und der Niederschlag, also der Regen, diese goldene Farbe abperlen lassen. Blättert ab und fällt unbeachtet auf den Boden. So ist es auch, hilft es nicht viel, eine äußere Umwandlung zu machen. Wenn die Tests kommen, die das Leben für uns bereithält und die Krishna persönlich für uns arrangiert, weil Krishna will, dass wir echte Devotees werden. Der will uns helfen und schickt uns deswegen Tests. Dann blättert das ab, die Farbe. Und es wird ganz klar, ach, ich bin ja noch ein gewöhnlicher Materialist, der ein bisschen mehr Glück hat, weil ich von spirituellen Dingen weiß. In der vedischen Schrift gibt es viele Beispiele von solchen Yogis, die sich äußerlich der Transformation zugewandt haben, aber innerlich nicht die Transformation nachvollzogen haben. Es gibt zum Beispiel das Beispiel von Shobari Muni. Shobari Muni wollte meditieren und bewegte sich, ging deswegen zum Grund eines Flusses, wo er auf mystische Art und Weise meditierte. Er gewann die Prana, das Prana des Lebens, die Lebensenergie aus dem Wasser, ohne Kiemen zu haben. Er konnte das durch seine yogische Kraft so arrangieren, dass er unter Wasser nicht erstickte, sondern versorgt wurde mit der wichtigen oder der überlebenswichtigen Lebensenergie Prana. Irgendwann einmal, an einem folgenschweren Tag, kamen zwei Fische und kopulierten vor ihm. Kopulierten heißt in Hochdeutsch, hatten Sex miteinander. Und als er das sah, wurden in ihm plötzlich die Eindrücke, die noch nicht erfüllten Wünsche, die aber noch tief innen da waren und noch nicht transformiert waren, aufs Neue erwacht, und er wurde agitiert im Geiste. Und wenn ein Yogi agitiert ist im Geist, oder ein Hare Krishna Yogi agitiert ist im Geist, ist nicht mehr richtig spirituelles Leben da. Und beim Yogi äußerte sich das darin, dass er nicht mehr seine Yoga-Praxis aufrechterhalten konnte. Verzweifelt und schnell paddelte er an die Wasseroberfläche und holte Luft und sagte Mist. Dann ging er an Land und wusste, er hat materielle Wünsche. Er ging an den Königshof, benutzte seine Rest-Yoga-Shakti, um sich in einen wunderschönen Mann zu verwandeln, sodass er nicht mehr so albenbesetzt und verfilzt aussah, und heiratete die 50 heiratsfähigen Töchter des Königs Mandahata. 50, nicht eine, nicht zwei, nicht drei, nicht vier, nicht fünf, 50! Und führte ein ausschweifendes Grihastha-Leben. Am Ende seines Lebens bekam er die Kurve, wie man sagt. Er erkannte, meine Sinne habe ich versucht zufriedenzustellen, mein Geist habe ich zufriedenzustellen, aber ich bin immer noch unzufrieden, das Loch ist immer noch da und verlangt nach mehr und mehr und mehr. Dann betete er, O Rishikesh, O Krishna, Herr der Sinne, bitte beschäftige mich mit deinem liebevollen Dienst. Und instruierte seine 50 Frauen, die allesamt das verstanden, Devotees von Krishna zu werden, am Ende des Lebens. Selbst ein Yogi, der so viel erreicht hatte, dass er sich unter Wasser meditierend von Prana-Energie erhalten konnte, also nicht das Herz transformiert. Was bedeutet es denn, das Herz zu transformieren? Patanjali sagt, das Herz ist der Ort, wo die Wünsche entstehen und wo die Wünsche auch vergehen können, wenn das Herz transformiert ist. Das Herz zu transformieren heißt, die Wünsche zu transformieren, umzuwandeln. Statt, was das ganz konkret bedeutet, statt ständig nur sich selber in den Vordergrund zu stellen und die eigenen materiellen Wünsche, die sprudeln und sprudeln und doch nie zufriedengestellt werden können, muss der Bhakti-Yogi, der Devote Krishna, versuchen, Krishnas Wünsche zufriedenzustellen. Statt eine Anhaftung an die Materie und an materielle Dinge zu haben, muss der Devote Krishnas eine Anhaftung zu Krishna entwickeln. Und diese Anhaftung an Krishna kann nur sich entwickeln durch Liebe zu Krishna. Die Liebe zu Krishna muss sich entwickeln. In den Schriften hören wir das wundervolle Beispiel von Bilva Mangala. Bilva Mangala, dem großen Frauenheld. Bilva Mangala, der selbst als Mönch noch versuchte, eine wunderschöne Frau dazu zu bewegen, mit ihm den Körper an den Körper zu reiben. Bilva Mangala verstand irgendwann einmal, ich kann so nicht weiterleben, ich kann doch nicht ein betrügerischer Mönch sein. Und er machte sich auf den Weg nach Vrindavan. Zu der Zeit hatte er sich das Augenlicht geraubt, hatte sich selber verstümmelt, weil er merkte, ich bin so angehaftet, ich muss was tun. Viele Mönche, auch christliche Mönche, wie zum Beispiel Origenes, die versucht hatten, ernsthaft das Zölibat aufrechtzuerhalten, die aber immer wieder merkten, wie die starken Wünsche nach Sinnenbefriedigung in ihnen auftraten, haben sich selbst verstümmelt. Etwas, was wir also keinesfalls in unserer Bewegung befürworten. Außerdem funktioniert es nicht. Denn der Geist bohrt ja weiter. Es ist nicht eine Frage der Organe, die Anhaftung. Die Frage der Anhaftung ist eine Anhaftung des Geistes. Der Geist ist noch nicht an. So Bilva Mangala Thakur ging blind tapsend nach Vrindavan. Und plötzlich hörte er eine Stimme. Baba, Baba. Ja. Wohin willst du denn? Ich will nach Braj, dem Lande Krishnas. Aber ich bin blind. Ich weiß nicht, ob ich da hinkomme. War aber kein Problem. Ich gehe auch nach Vrindavan. Gib mir deinen Stab. Und der Junge mit der anziehenden Knabenstimme zog Bilva Mangala nach Vrindavan. In Vrindavan angekommen, sagte der Junge, war aber ich hole dir schnell Milch. Und brachte ihm am Abend Milch. Und als Bilva Mangala diese Milch trank, wusste er hatte Amrita getrunken, den Nektar, denn sein Herz wurde zufrieden. Wohin gehst du denn jetzt, Junge? Fragte er. Und der Kleine sagte, ich gehe zu meiner Mutter. Ich komme vielleicht morgen wieder. Nächsten Morgen kam er wieder und immer wieder. Irgendwann wusste Bilva Mangala, dieser Junge ist kein gewöhnlicher Junge. Er fing an, Gedichte zu schreiben und den Jungen immer wieder diese Gedichte vorzutragen. Der Junge sagte, sehr schön, sehr schön. Eines Tages wurde Bilva Mangala so wie soll ich mich ausdrücken, bewegt, dass er sich vor den Jungen stürzte, ihm die Füße ergriff und sagte, wer bist du? Wer bist du? Ach, stell diese Frage nicht, Baba. Ich bin nur der ein Kuhhirtenjunge. Der Junge lachte und verschwand schnell wieder. Jeden Tag dachte Bilger Mangala Taglo, wer war das? Eines Tages, als er genügend geläutert war im Herzen, wusste er, wer es war. Bei der nächsten, und er rief immer wieder, Krishna, Krishna, komm zu mir. Krishna, den ich gepriesen habe in meinen Werken, komm zu mir. Eines Tages hörte er die Flöte und das Lachen des Jungs. Und er stürzte sich vor ihm und sagte, lass mich dich einmal sehen, nur einmal sehen. Da lachte der Junge und er zeigte ihm seine transzendentale Form als Krishna. Doch Bilwa Mangala weinte, oh, ich Sünder, ich habe dich beschrieben, ich habe geschrieben, dein Gesicht ist so schön wie der Mond. Aber wie konnte ich dein Gesicht mit dem Mond vergleichen? Du bist doch viel schöner. Und der Mond fing an zu klagen. Ach, wie konnte ich mit dem Gesicht Krishnas verglichen werden? Ich bin doch so schrecklich hässlich. Und er fiel herunter vom Firmament. Pach, brach in 10 Mondstücke. Und diese 10 Mondstücke suchten Zuflucht bei den 10 Nägeln Krishnas. Und deswegen haben die 10 Nägeln von Krishna die Ausstrahlung von Monden. Sie werden als 10 Monde geschrieben. Bilwa Mangala war nun ein Fach von Bhava und transzendentaler Liebe zu Krishna. Und eines Tages sagte Krishna, komm, es ist genug, komm mit mir nach Loka Vrindavana. So trug Krishna Bilwa Mangala in die ewige spirituelle Welt, wo er ihm seine ewige spirituelle Form gab. Bilwa Mangala Thakur war so ein Frauenheld gewesen, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Selbst am Tag, wo sein Vater in der Feuersbrunst des Kremationsfeuers verbrannte, hatte er in sich solche starken Wünsche, dass er eine Prostituierte im Wald aufsuchte. So einer war er. Aber auch sein Herz war transformiert worden. Durch Krishnas Hilfe. Die großen Devotees Krishnas sagen, alleine kann ich dieses Herz nicht transformieren. Es ist zu viel nötig. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Nach so und so vielen Jahren spirituelles Leben merkt ihr vielleicht auch manchmal noch, dass da was nötig ist im Herzen. Es geht nur, Tumi Rishikesha, du bist Rishikesha, Herr der Sinne auf Krishna, wenn du in mein Herz kommst. Wie kann Krishna in unser Herz kommen? Wo ist Krishna überhaupt? Von wo willst du Krishna herholen, Jan? Damit er in dein Herz kommt. Gute Frage, nicht? Bhagavad Dhamma, was ist dein Vorgang? Udavadi. Woher Krishna nehmen, dass er ins Herz kommt? Alexander. Krishna ist bei seinen Geweihten. Krishna ist auch gegenwärtig im heiligen Namen. Srila Vrindavanas Thakur sagt, dass es 4 Quellen von Krishna gibt. Im heiligen Namen, dem Srimad Bhagavatam und den Devotees Krishnas. Ganga Devi, Tulasi Devi und dem reinen Devotee Krishna, dem wandernden Devotee Krishna. Überall ist Krishna gegenwärtig. Irgendwo müssen wir Krishna herbekommen. Irgendwo müssen wir hingehen. Wir können es nicht tolerieren, mit diesem anatomischen Loch noch lange rumzugehen. Mit diesem Loch im Herzen. Das ist lebensgefährlich. Jedenfalls, was unser spirituelles Leben betrifft. Krishna ist auch gegenwärtig in Form der transzendentalen Bildgestalt. Und ich möchte heute, weil wir uns hier treffen im Shishigor Nitai Mandir. Was machen Gornitai gerade? Prasadieren, also essen. Oh ja. Dann kommen sie umgekehrt. Nicht, keine Eile. 5 bis 10 Minuten sehen wir sie wieder. Die Detis von Gaur Nithai sind auch in der Lage, sind auch Krishna. Krishna Balaram können in unser Herz hineingehen. Und ich möchte euch sehr gerne sagen, wie das möglich sein kann. Ich möchte ein bisschen über Darshan heute sprechen. Es gibt 3 Arten von Darshan. Der Darshan eines Materialisten, Darshan heißt den Deity anschauen, der Darshan eines Menschen, der zwischen dem materiellen und dem spirituellen Bewusstsein ist, und dem Devoti, in dessen Herz Rasa ist, der transzendentale Wohlgeschmack. Der Materialist sieht Krishna auf dem Altar als eine Figur aus Metall oder Holz. Derjenige, der ein bisschen weiter geht, sieht Krishna auf dem Altar als eine symbolische Darstellung Gottes. Das ist ein Symbol, wie die heilige Om-Silbe, oder es gibt andere Symbole Gottes. Manche sehen das Kreuz als ein Symbol Gottes an. Es gibt verschiedene Arten von Symbolen Gottes, die symbolisch darstellen, dass das Gott ist. So sieht auch der und derjenige, dessen Herz voller Rasa ist, dessen Herz voller Shraddha ist, Shraddha und Rasa, der sieht auf dem Altar Krishna, der seine Lilas ausübt. Ein solcher Devotee war Govinda Ghosh. Ich möchte euch ein bisschen von Govinda Ghosh erzählen. Das ist also der Super-Devotee. Govinda Ghosh, Hare Krishna. Ich muss gerade mal hier eine verborgene Erinnerungskartei aufschließen. Das geht ganz schnell. Govinda Ghosh, Govinda Ghosh. Wisst ihr, dass der Geist der beste Computer ist? Besser kein Computer kaufen, sonst versiegt die Quelle des Geistes. Govinda Ghosh, hier. Govinda Ghosh war der Assistent von Chaitanya Mahaprabhu, der Inkarnation Krishnas, der Haltung des Devotees. Und sie machten eine Reise und Chaitanya Mahaprabhu bat Govinda Ghosh zu kochen, und Govinda Ghosh ging los und kochte Reis und Sabjis und brachte sie dem Herrn dar. Nachdem Chaitanya Mahaprabhu gegessen hatte, fragte er Govinda, bitte bring mir eine Haritaki-Frucht. Eine Haritaki-Frucht ist eine Frucht, die man isst und die Verdauung anregt. Danke. Govinda Ghosh musste für mehrere Stunden durch das Dorf gehen, bis er endlich eine Haritaki-Frucht hatte. Mehrere Stunden wartet Chaitanya Mahaprabhu schon, dachte er bei sich. Ich werde mehrere Haritaki-Früchte erbettern von dieser Quelle, also wo ich das kriege. Denn morgen wird der Herr garantiert wieder eine Haritaki-Frucht haben wollen, und ich will ihn nicht wieder mehrere Stunden warten lassen. Er brachte den Herrn also eine Haritaki-Frucht. Chaitanya Mahaprabhu bat ihn am nächsten Tag wieder um die Frucht. Und Govinda Ghosh mit großem inneren Glück sagte, hier mein Herr, ist die Haritaki-Frucht. So schnell? Gestern hat es mehrere Stunden gebraucht und heute hast du es sofort gegeben? Wie kommt es? Mein Herr, ich habe welche zurückgehalten, ich habe welche gespeichert. Oh, sagte Chaitanya, das ist nicht gut für einen Sachtmönch. Du bist nicht mehr qualifiziert, du bist kein Brahmachari, du solltest heiraten. Haushälter bewahren Dinge auf. Mönche leben ganz und gar abhängig von Krishna. Oh mein Gott. Mein Herr, ich wollte eigentlich mit dir reisen. Ich wollte nicht sesshaft werden. Nein, Govinda Ghosh, es ist nicht so schlimm. Werde ein Haushälter. Du wirst ein guter Haushälter werden. Und ich werde zu dir kommen. Es ist so und so an der Zeit. Haushälterleben kann man auch sehr Krishna-bewusst leben. So, Govinda Ghosh ließ sich dann nieder und eines Morgens war er am Baden in der Ganga und wie er so badete, und er war immer voller Trennung. Er weinte immer, Sri Krishna Chaitanya, Sri Krishna Chaitanya, du hast mich hier niederlassen lassen. Ich habe geheiratet, wie du es wolltest. Aber ich sehne mich so stark nach dir. Sri Krishna Chaitanya, Sri Krishna Chaitanya, Sri Krishna Chaitanya. Super, jetzt Chaitanya gekommen. Wenn immer ein Devoti richtig nach Krishna ruft, muss Krishna kommen. Es ist sein Gelübde. So Govinda Ghosh ging eines Tages in den Fluss hinein, in die Ganga und badete. Es war noch früh morgens und noch sehr dunkel, aber Govinda Ghosh war diesen Weg mehrere Male gegangen. Er fand seinen Weg. Und als er so badete, spürte er, dass etwas an seinem Körper dran kam. Und er nahm das, ach jetzt, ich muss baden, und warf es ans Ufer. Er dachte, es sei ein Baumstamm oder etwas, so etwas. Verbrachte den ganzen Tag mit einem sehr unruhigen und schlechten Gefühl. Und als er am Abend schlief, erschien ihm Lord Chaitanya und sagte, ich bin jetzt gekommen in meiner Krishna-Form zu dir und du hast mich einfach an das Ufer geworfen. Schlimm! Lauf sofort zurück und hol mich, ich warte dort auf dich. Govinda Ghosh lief und lief zu der Stelle, wo er sein Bad genommen hatte, und dort sah er im Mondschein stehend auf einer Flöte spielen einen wunderschönen Deity von Gopinath Krishna. Hare Krishna. Er brachte seine Ehrerbietung dar, nahm diesen Gopinath Deity mit nach Hause, verehrte ihn dort täglich. Eines Tages nun, er hatte schon ein Kind gekriegt, ein Sohn, war wohl 4-7 Jahre alt, 4-7, so in dem Alter. So wie, da haben wir im Augenblick keine 4-Jährigen, oder? Die spielen waren 4 oder 7. Wie alt ist Nanda Gopal? Ach, noch sehr klein. Ja. Eines Tages ging Govinda Ghosh und musste irgendwas erledigen und sagte zu seiner Frau, heute ist es an der Zeit, dass unser kleiner Sohn mal lernt zu opfern. Und er holte seinen Sohn und sagte, Mami wird heute kochen. Und du wirst das Essen reinbringen in den Altar und es opfern. Stell es einfach hin, läute mit der Glocke und geh dann raus und warte, bis Krishna gegessen hat und komm zurück und räum ab. Dann bringst du es zu der Mutter nach Hause, also zur Mutter, und dann ist Mahaprasad und wird verteilt. So der Kleine tat, wie ihm geheißen, er brachte ein Plate mit Prasadam rein und läutete und guckte. Gopinath, du setzt dich ja gar nicht hin und isst. Gopinath, ich bin nicht so Expert, ich bin nicht so ein super Pujari, aber bitte komm und iss. Iss, Gopinath. Gopinath. Krishna wurde unruhig. Der will, dass ich mich hier hinsetze. Schließlich sagte er, wie soll ich denn das machen? Ich bin Deti. Ich kann mich nicht bewegen. Ich esse anders. Ich schaue einfach auf die Speise und akzeptiere das. Sei damit zufrieden. Es ist jeden Tag so gemacht. Der Kleine sagte, nein, du wirst hungrig werden und total abmagern. Bitte ess. Gopinath kam also herunter vom Altar, setzte sich nieder und aß den ganzen Teller auf. Der Kleine ging dann vom Altar runter und sagte, ja, und vorher, richtig, bevor er wegging, sagte Gopinath, du, wenn dich irgendjemand fragt, was aus dem Prasadam geworden ist, sag es nicht. Sag nicht, dass ich mich hingesetzt habe, ich habe das nur für dich getan. Wenn du es trotzdem sagst, ist es nicht gut. Bitte. So, der Kleine ging also zurück und die Mutter sah das leere, den leeren Teller. Normalerweise bringt man das zum Altar und Krishna schaut es an und wenn er es anschaut, nimmt er es auf diese Weise an, aber jetzt war der Teller leer. Wo ist denn das Prasadam hin? Fragte die Mutter den Kleinen. Der Kleine sagte, ich weiß nicht. Er durfte ja nichts sagen. Was, du weißt nicht? Hast du vielleicht selber hinter dem verschlossenen Altar gegessen? Nein, nein, auf keinen Fall, sagte der Kleine mit großer Sicherheit. Die Mutter dachte sich, er ist eigentlich von gutem Herzen, aber anyways, ich werde es dem Vater sagen, er wird dem nachgehen. Am Abend kam Govinda Ghosh, war hungrig, hatte sich gefreut auf das Prasadam, aber seine Frau sagte ihm, er kam mit einem leeren Teller zurück. Oh, sagte Govinda Ghosh, hast du es denn selber gegessen? Nein, Vater, ich verspreche, ich habe es nicht gegessen. Ja, aber wo ist es denn? Hast du nicht gesehen, wie immer die Teller voll zurückkamen? Und der Sohn schaute ihn einfach an. Mit Augen, die voller Liebe waren. Und am nächsten Tag verstarb er. An dem nächsten Tag verstarb die Mutter, weil sie so viel Schmerzen hatte. Govinda Ghosh kam vor Gopinath und sagte, Gopinath, was hast du getan? Erst nimmst du meinen Sohn, diesen herzigen Sohn von mir, dann meine Frau. Da sprach Gopinath zu ihm, erste Mal, ganz deutlich, Govinda Ghosh, ich bin dein Sohn, klag nicht so. War die Fügung, es musste so sein. Du bist mein Sohn, sagte Govinda Ghosh. Du wirst mein Sohn sein? Ah, wenn du mein Sohn bist, wirst du dann meine Shraddha-Zeremonie machen. Wenn jemand stirbt, dann tut der älteste Sohn dafür sorgen, dass der Vater gut kremiert wird. Man nennt das Shraddha-Zeremonie und tut die ganzen Zeremonien anleiten. Und Govinda und Gopinath weinte eine Träne. Sagte, ja, natürlich. Habe ich dir nicht gesagt, dass ich dein Sohn bin? So als Govinda Ghosh, dieser große Devotee, der diente seinem Deity jeden Tag alleine, als er ihn schließlich, als er von dieser Erde verließ, gingen die Priester auf den Altar. Am Morgen war Gopinath eingekleidet worden, in einem grünen Outfit. Aber als sie den Altar öffneten, sahen sie, dass Gopinath in weiße Kleidung eingekleidet war. In Indien ist es so, wenn Trauer in der Familie herrscht, zieht man sich weiß an, nicht schwarz, wie hier im Westen. Weiß ist die Farbe, die der Sohn anträgt, ankleidet, wenn der Vater oder irgendjemand auch, die Mutter, Bruder, so gestorben ist. Die Trauerfarbe, weiß. Der Deity hatte sich selber weiß angezogen, denn er wollte sein Versprechen wahrmachen. Und so nahmen die Priester den Deity zu der Shraddha-Zeremonie, wo der Deity die Mantren sprach für Govinda Ghosh. Ihr seht also, dass auf einer bestimmten Ebene des Krishna-Bewusstseins der Deity nicht einfach aus Metall oder Holz oder Marmor ist. Wenn man mit den Augen der Liebe schaut, dann sieht man Krishna im Deity. Ich möchte euch aus dem Bhakti Rasamrita Sindhu sagen, wie ihr euch Lord Chaitanya oder den Deities nähern könnt, sodass er für euch spricht und vielleicht für euch die Shraddha-Zeremonie ausmacht. Wenn wir vor die Deities treten, wenn wir den Tempel besuchen, sollten wir durch eine Übung durchgehen. Eine Übung, die drei Schritte beinhaltet. Prabhupada hat uns diese Übung gegeben. Also es ist von Rupa Goswami und Prabhupada spricht darüber. Wenn wir vor den Deity kommen, sollten wir nicht sagen, oh, jetzt bin ich da, der große Heribert Schmähmund. Oder der große Jürgen oder der große Jan oder die große Simone oder Sigibert. Wir sollten sagen, oh mein Herr, hier kommt eine bedingte Seele. Ich bin noch immer in der materiellen Welt. Manchmal spüre ich auch noch das Loch in meinem Herzen. Und wir sollten unsere eigene Situation vor dem Deity mitteilen. Der zweite Schritt ist, wir sollten Krishna Lob preisen. Oh Gonitai, Ajanu Lambitavido. Ihr seid die Väter der Sankirtan-Bewegung. Eure Hände gehen bis zu den Knien. Unsere Gonitai-Detis haben sie nach oben gerichtet. Und ihr verbreitet Liebe zu Krishna. Wir können Verse chanten wie Namo Mahavadanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Goratishe Namaha. Lobpreisung. Ein Mund, der nicht lobpreisen kann, wird sich nur selber lobpreisen. Lobpreist Krishna, den Herrlichen. Und zum Schluss, dritter Schritt, wir sollen um einen Service bitten, einen Dienst, den wir ausüben können im Tempel. Oder in unserem Leben für Krishna. Etwas, was wir tun können. Ich weiß, viele von euch sehen sich als Gonitai Devotees und ihr tut sehr nice Service, aber auch andere, die kommen. Wir sollten kommen. Vielleicht bringen wir auch, wenn wir zum Tempel kommen, einen Blumenstrauß mit für die Verehrung von Gonitai oder ein bisschen Butter reinfett. Einen Dienst sollten wir tun. Wenn wir das üben in Bezug auf den Deity, unsere eigene Situation nicht nach dem Ego, sondern so wie es ist, darzustellen dem Herrn, dann ihn lobpreisen mit Gedichten oder wie wir es können und schließlich um einen liebevollen Dienst bitten, dann werden wir eines Tages Lord Krishna, Lord Chaitanya oder Gonitai oder Krishna auf dem Altar sehen mit Augen der Liebe. Und dann wird er uns im Herzen leiten und inspirieren in unserem spirituellen Leben. Wisst ihr, dass mit euren Augen kann man so und so nicht viel sehen? Ein paar Wände, ein bisschen Wolken, was noch? Ein paar Dinge, Geld und so, die äußeren Konturen der Person, die richtige Person kann man nicht sehen. Man kann erst sehen mit dem transformierten Herzen, dem Krishna-bewussten Herzen. Die wesentlichen Dinge im Leben sind für die Augen nicht sichtbar. Ich kann nicht mal die Gedanken von Michael jetzt sehen im Augenblick, obwohl es mich interessieren würde, was er denkt. Das wäre es wichtiger, die Gedanken zu sehen, als sein schönes Hemd, nicht? Also, obwohl das auch sehr schön ist. Die wirklichen Dinge können wir nicht sehen mit den Augen. Und wir können es mit dem transformierten Herzen sehen. Und viele Dinge können wir sehen. Krishna wird sprechen, kann sprechen zu uns und uns führen. Soweit. Diese Sicht ist Krishna-Bewusstsein. Wenn wir Krishna im Herzen haben, wer mich überall sieht, Yomang Pashyati Sarvasya, wer mich überall sieht und alles in mir, für ihn bin ich niemals getrennt, verloren und er ist niemals getrennt von mir. Das ist wirkliches Sehen. Krishna sehen im Herzen, wer mich sieht und wer alles in mir sieht. Mit anderen Worten, wenn wir die Detis richtig sehen, können wir auch die Welt richtig sehen. Als Krishnas Welt. Und wenn wir in diesem Bewusstsein sind, in diesem, wo wir sagen, Krishna-Bewusstsein, dann ist die Transformation im Herzen erfolgt. Ich möchte euch bitten, euch tief zu wünschen, diese Transformation im Herzen zu machen. Seid nicht zufrieden mit einer angestrichenen Kupferplatte, Gold angestrichen. Seid mit anderen Worten nicht zufrieden mit einem nur äußeren spirituellen Leben. Nicht, wo das Herz noch voller Wünsche ist und man nach hier und dahin läuft, wie früher auch, nur mit Haribol auf den Lippen und so weiter. Sondern arbeitet an der Transformation der Raupe zum Schmetterling. Das ist eine sehr schöne Arbeit. Hare Krishna, ja, ich bin gleich zu Ende ineinander gefallen. Diese Transformation im Herzen wird möglich sein, wenn wir nur mit Krishnas Hilfe. Und Krishna ist erschienen in Kali Yuga ganz besonders in seinem heiligen Namen. Ich glaube, wir spüren es, wenn wir zusammensitzen und ein bisschen uns Mühe geben zu chanten, dann kommt Krishna ein bisschen ins Herz hinein. Und wir fühlen, huch, die Atmo hat sich verändert. Die Atmosphäre außerhalb und innerhalb in meinem Leben hat sich verändert. Gut, damit bin ich an fast ein vorläufiges Ende gekommen. Ich habe jetzt eine wichtige Durchsage noch zu machen. Heute wird auf der ganzen Welt einem sehr nice Devotee geholfen werden und ich möchte euch bitten, daran teilzunehmen. Es war im Jahre 1970 wohl George Harrison mit Srila Prabhupada zusammentraf. Er war ein Mitglied der vier berühmten Beatles und er war sehr beeindruckt von Srila Prabhupada und dem Krishna-Bewusstsein und wollte eigentlich ein Devotee werden und im Tempel einziehen. Aber Srila Prabhupada hat ihn gebeten, zu bleiben, wo er war, in der Musikkapelle, und Krishna-Bewusstsein zu versuchen, durch Lieder zu verbreiten. Was er sehr schön getan hat. Er hat ein sehr schönes Lied herausgebracht, My Sweet Lord, was viele von euch bestimmt gehört haben. Aber er hat auch ein Album herausgebracht, Living in the Material World. Gaura Bhavini sagt, sie wurde Devotee durch dieses Album, als sie das so hörte. Und so. Und hat auch viele Songs gesungen und den Devotees sehr geholfen. Er hat ihnen einen ganzen Tempel gespendet, den Bhaktivedanta Männer, und einen Service gemacht. Und jetzt hat er zwei Krebsoperationen hinter sich, aber er hat ein schweres Gehirnkrebs und er weiß, er wird sterben. Was hat er getan? Hat er einfach seinen Freund Shyama Sunda gebeten zu kommen und ihm zu helfen. Und jetzt ist er dort auf seinem Todesbett und umringt von Devotees, die chanten. Und er hat Interviews gegeben, er kann noch klar denken, Interviews gegeben, wo er die Leute, die sich mit ihm verbunden fühlen, bittet, Hare Krishna zu chanten. Er predigt jetzt unglaublich auf dem Sterbebett. Also unglaublich, wie er jetzt anfängt. Also hat der Presse gesagt, ich bin ruhig, denn ich weiß, Krishna ist da, jeder wird einmal sterben. Er geht sehr ruhig in den Tod hinein. Und er hat gesagt, wenn er nicht mehr klar denken kann, dann sollen die Devotees ihn nehmen im Flugzeug und nach Vrindavan bringen, dass er in Vrindavan sterben kann. Ein voller Devotee. Wie heißt es? Eine gigantische menschliche Genesungskarte für George Harrison will Beatles-Fan Rip Renze organisieren. Der Journalist ruft alle Harrison-verbundenen Menschen auf, am Sonntag Mittag kalifornischer Zeit, das ist 21 Uhr unserer Zeit, eine Gedenkminute für den kranken Musiker einzulegen und Hare Krishna zu rufen. Jeder sollte glückliche Gedanken senden. Ein Zeitungsartikel. Der wurde uns in Goloka Dham zugefaxt. Und ich möchte euch auch bitten, um 21 Uhr, wo immer ihr dann seid, vielleicht schon auf der Autobahn zurück, euch mit zu beteiligen an der Gedenkminute, Hare Krishna zu singen, und ihm das rüberzuschicken, dass er einen guten Rübergang hat zu Krishna und dort hat so einen nice Seva getan, so einen nice Service getan. Wir sollten uns alle versuchen, erdenklich zu zeigen, weil so ein Mensch ist klar, der hat so viele Leute zum Krishna-Bewusstsein gebracht, indem er die Anfangsschritte gelegt hat. Sehr nicer Service, sehr nices Buch geschrieben. So, Stand and Be Happy heißt das Buch. Über den Hare Krishna Mantra. Und ich möchte euch einfach bitten, um 21 Uhr das mitteleuropäischer Zeit kurz alles stehen und liegen zu lassen und einfach Hare Krishna zu chanten und ihm alles Gute zu wünschen. Ich werde ihm dann helfen, wenn er durch diese dunkle Zeit geht, die mit Gehirnkrebs ist nicht so einfach. Das ist nicht so einfach. Gut. Ne? Transformation. Schön, wir haben jetzt 18.25 Uhr. Und ich denke, dass wir es vielleicht so machen. Ich wollte euch sehr gerne etwas Transformatives heute mitgeben. Vor einiger Zeit bin ich zur Mutter Ganga gegangen, mit dem Wunsch, mein Herz umspülen zu lassen von ihrer Barmherzigkeit, und habe Dias mitgemacht und habe die Dias-Serie noch einmal aufgearbeitet und wollte euch die heute Abend zeigen. Wir machen jetzt eine kleine Pause von vielleicht 10 Minuten, wo man sich so ein bisschen die Beine vertretet und ein bisschen, wir können ja auch noch Dings aufmachen, also die Fenster aufmachen ordentlich, und dann werden wir die Vorhänge dann runter machen und diese Dias dann zeigen. Alles Gute für euch. Bis gleich, 10 Minuten. Hare Krishna! Hare Krishna.